darf mich ganz herzlich später begrüßen zur Fortsetzung unserer Reihe. Vorstellen brauche ich in dieser Runde ja überhaupt nicht mehr. Ich möchte aber erwähnen, dass er nebst seinen fantastischen Ausstellungen, die sehr hilfreich sind, noch ein ganz anderes Programm hat, was du vielleicht selbst auch erklären möchtest, mit Faust, eine Reise in das Herz der Mythen. Ich könnte mir vorstellen, dass das ganz was Tolles sein wird. Ich glaube, da kann man sich auch anmelden. Doch Becky Riemer, vielleicht willst du noch kurz dazu was sagen.
Gerne. Aber erstmal Dankeschön für deine Vorrede und danke für deine Begrüßung. Ja, einen schönen guten Abend wünsche ich. Ich hatte gehofft, dass sie mich fragt, ne? Aber ich sage nur ganz kurz, es ist ein sehr neuartiges Seminar und ich bin auch sehr aufgeregt. Es beginnt irgendwie in einem Monat, ja. Und zwar wollen wir mit einem Kreis von zwischen 15 und 20 Menschen durch das Stück Faust, nicht, dass wir es nur lesen oder den Film anschauen, sondern dass wir durch das Stück hindurchgehen. Ja, wir gehen einmal in die Identität von Faust, einmal in die Identität von Mephisto, einmal in die Identität von, die Fachleute hier wissen, aha, es ist ein astrologisches Seminar, ja, irgendwie auch. Aber es ist auch noch ganz was anderes. Ja. Und dann stellen wir Teile des Stücks auf. Ja. Und dann stellen wir die Frauen auf, die Frauen Goethes. Und dann stellen wir Goethes Geschichte auf, seine Mama, sein Papa. Ja. So. Und wir gehen also nicht nur durch den Mythos Faust, sondern wir gehen auch durch den Mythos Goethe. Und durch unseren eigenen. Soll reichen. Zu unserem Thema. Wir sind bei unseren letzten vier Veranstaltungen jeweils durch zwei Innenpersonen gewandert, geistig gewandert. Und das ist natürlich auch das Thema, mit dem wir heute anfangen, mit dem Thema Schütze. Und wie ihr hier schon seht, befinden wir uns im Moment auch wirklich im Thema des Geistigen, auch wenn man manchmal Schwierigkeiten hat, sich zu fragen, was ist denn das überhaupt, das Geistige? Bei seelisch, was ist seelisch, da kommt man noch einigermaßen, hat man so Vorstellungen, nicht? So, wenn meine Frau mich verlässt, dann muss ich ganz furchtbar weinen oder ich werde zum Mörder oder so. Und das ist ja nun alles seelisch erstmal, von den Gefühlen her. Zum Mörder werden brauche ich noch was anderes. Ja? Da brauche ich hier unten noch ein bisschen im ersten Quadranten. Was heißt geistig? Und ich habe selten so viel Verwirrung gesehen, wie in amerikanischen Lehrbüchern über dieses Thema. Wenn man sich die durchliest, weiß man am Ende überhaupt nicht mehr, was könnte Geist überhaupt sein. Was ist Geist? Mind, ja, und Spirit, ja, alles ganz wunderbar, tolle Sachen. Und auch das Selbst, das höhere Selbst, das alles, wird alles in einen Suppentopf gerührt, gestanden und dann gerührt. Dabei ist Geist so etwas furchtbar Einfaches. So schrecklich einfach. Geist ist das, was im Moment bei euch landet. Eine unsichtbare Wesenheit, getragen von der Luft hier, mit Sätzen versehen, landet in eurem Sensorium. Wie? Was? Naja, hier steht einer und gibt euch Sätze, Botschaften. Und das ist erstmal das große Thema des Geistigen. Geistig heißt Information, heißt Botschaft. Du glaubst vielleicht, du hast einen Mann. Das stimmt überhaupt nicht. Was du hast, ist ein Ensemble von Botschaften. Jeden Morgen, wenn du wach wirst, liegt die Botschaft neben dir. Die Frage ist, was für eine Botschaft, ja? Wenn du frisch verliebt bist, stürzt du dich sofort auf die Botschaft, weil du glaubst, das wäre ein Mann. Ich meine, es ist ein kleiner Irrtum. Ich meine, es ist ja nicht nur ein Irrtum, es ist ja wirklich ein Mann. Ja? Aber es ist auch ein Ensemble, gleichsam ja ein Ensemble von Botschaften. Nicht? Das beginnt sofort mit, Schatz, haben wir schon Kaffee? Schon kriegst du eine Botschaft. Heißt, geh mal machen, koch mal einen Kaffee. Oder? Und hier auch, ich erzähle euch irgendwas und das ist geistig, es ist eine Botschaft. Und die interessante Frage ist gar nicht, was ist das für eine Botschaft? Ja, ich könnte euch auch erzählen, Also ich habe das jetzt gechannelt, ne? Und ich weiß schon, der Mond besteht aus Camembert-Hüttenkäse. Das weiß ich jetzt definitiv. Die Weisen von Alpha Centauri haben mir das gechannelt und dann ist das auch eine Botschaft. Stimmt die Botschaft deshalb? Natürlich nicht. Warum sollte die stimmen? Botschaften stimmen nie. Doch, Botschaften stimmen immer. Ja. Wenn ich euch das erzählen würde, dann könnte es sein, dass die Botschaft heißt, Hildegard, könntet ihr euch zu euch sagen, wenn ihr Hildegard heißt, du solltest jetzt gehen. Diese Wurstsorte ist nicht deine Geschmacksrichtung. Ja. Also, und dann steht Hildegard auf und geht und sagt, bitte, aber ich habe dich maßlos überschätzt, aber was mit dem Kuhkäse oder mit dem Camembert, Mond, nee, das brauchen wir nicht. Die Frage ist also nicht, was sind das für Botschaften, sondern die Frage ist, auf welchem Boden fallen die Botschaften in jedem, der hier sitzt. Und natürlich auch in mich, in mir, in mich fallen die. Die beste Botschaft, die ihr mir geben könnt, ist, ihr fangt gleich alle nacheinander, 1, 2, 3, so, jeder nacheinander anzugähnen. Dann werdet ihr ganz schnell feststellen, ich werde 4 cm kleiner, so. Und wenn ihr das beibehaltet, 10 Minuten, gehe ich in den Nebenraum, ich sage dann, ich muss mal ganz schnell auftreten und weine herzhaft. Ist auch eine Botschaft. Ja? Das Weinen nicht, das Weinen ist was Seelisches. Aber die Botschaft heißt es, Peter Orban, du bist der absolute Langweiler. Also auf welchen Boden fallen meine Botschaften bei euch? Ist das eine Geschmacksrichtung, mit der ihr etwas anfangen könnt? Manchmal, und da kriege ich großen Ärger bei meinen Kollegen, den Esoterikern, und sage, das Geistige ist ein Metzgerladen. Da liegen ungefähr 70 verschiedene Wurstsorten. So. Und ihr steht vor der Blutwurst und sagt, muss das sein? Diese dicken Fettknubbelchen da drin, das kennt man schon. Nee. Aber so eine feine Servalatwurst oder Bierschinken oder eine Leberwurst, oder meine Lieblingswurst, die dicke Berka, ich habe sie wieder mitgebracht, gerne, nur dass du Bescheid weißt, ja? So. Ich wohne nämlich in seiner Familie und da bringe ich immer meine Lieblingswurst mit. Ja? Und das Geistige ist wie ein Wurstladen. Ihr geht da rein, na gut, ich weiß, von Metzger haltet ihr nicht. Also, Buchladen. Ihr geht in eine Buchhandlung. Esoterisch oder nicht esoterisch ist völlig egal. Da stehen in Reihen dicht gedrängt was? Kleine Geister. Ihr kennt das aus Alibaba und die 40 Räuber, da war der Geist in der Flasche. Die Geister sind auch hier in der Flasche, nur die Flaschen sind etwas getarnt. Buchrücken und Papier und Druckerschlärfe. Kleine Geister. Und ihr schlagt auf Mond, Kuhkäse, vergiss es. Ja. Und dann schlagt ihr auf Aura Soma. Wow, Wahnsinn. Und dann seht ihr sogar die Flaschengeister, die stehen da im Regal. Wie viel gibt es jetzt? 78 Aura Soma. In 30 Jahren gibt es 416, das weiß doch man jeder schon. Man muss ja jedes Jahr mindestens 5 neue Flaschengeister erfinden. Ja? Und dann stehen sie da wunderschön anzusehen. Aura Soma, hat das schon, ja sicher, ihr kennt das alle, ne? Habt ihr alles schon zu Hause. Ja, und dann nehmt ihr die. Ich weiß nicht, was man muss, hinter das Ohr schmieren oder irgend sowas. Keine Ahnung. Bin ja kein Esoteriker. Was hat sie gesagt? Ja, das bin ich. Das bin ich. Ist eine meiner Hauptpersonen. Ja. Ja. Und dann habe ich noch eine viel schlimmere Hauptperson. Die ist auch zynisch, aber das ist eine Frau, die heißt Monika. Ist 64, hat fettes, strähniges Haar und schreibt das Wort Männer mit E. Die ist zynisch. Da kommt der, der jetzt hier ist, gar nicht mit. Also wirklich nicht. Gut. Wir waren beim Geistigen. Ja? So. Das Geistige ist Botschaft. Und ob die Botschaft verpackt ist in eurem Ehemann oder in deiner Ehefrau oder in einem Buch oder in einem Beinbruch oder in, ich weiß nicht was, in AIDS oder sonst was. Es ist egal. Es ist geistig. Und was will das Geistige? Na erstmal, wenn ihr diesen Mann oder diese Frau oder dieses Buch oder diesen Beinbruch euch ausgesucht habe, möchte es was sein, das Geistige? Botschaft. Es soll dir etwas erzählen. Ja? dass ich mal wieder nach Lanzarote fahren wollte, musste, wie ich dachte, wollte, aber in Wahrheit war musste, weil ich hatte irgendwann mal vor 10 Jahren mein Ja-Wort gegeben, einem guten Freund von mir, dass ich jedes seiner Seminare auf Lanzarote, ich hatte ihn nach Lanzarote gebracht, sozusagen, war mir sehr wichtig. Und dass ich natürlich bei jedem Seminar da bin, ja, na klar. Und er lehrt Homöopathie, das macht er wunderbar, nur irgendwann muss ich feststellen, Homöopathie ist nicht meins. Warum nicht? Weil wenn ich 10 Mittelbilder auswendig gelernt hatte, beim 11. vergaß ich das erste wieder und beim 12. das zweite. Und da habe ich gemerkt, das ist nicht meins. Ich bin noch zu alt dafür. Also habe ich gemerkt, ja, Homöopathie ist toll und bevor ich zum Arzt gehe, gehe ich zum Homöopathen, aber ich lerne das nicht. Aber nachts um 5 wach werden, der Wecker klingelte, Lanzarote. Und was war passiert? Ich will aufstehen und Hexenschuss. Ich habe noch nie in meinem Leben Hexenschuss gehabt. Ich habe auch nie wieder Hexenschuss gehabt. Es war eine Botschaft. Die Botschaft war, Peter, bleib doch im Bett, du willst doch gar nicht nach Lanzarote fahren. Na, so einfach ist es nicht immer. Bitte nicht, dass wir uns missverstehen, ja? Also, du guckst nach neben dich liegt deine Frau und sagt, um Gottes Willen, wie kam denn jetzt das? Ja? Und dann sagt es, ich will meine Frau gar nicht und du lässt sie scheiden. So einfach sind die Botschaften nie, nicht? Oder nur in manchen Fällen, ja? In manchen Fällen sind sie schon so einfach, ja. Okay, also, das Geistige ist etwas von außen. Und mit Verlaub, auch unser Körperinneres ist in dem Sinne außen. Also mein Hexenschuss ist Äußeres. Für mich. Weil es ist Botschaft. Ja, aber wer inszeniert denn das? Ach du liebe Zeit, wer inszeniert denn das? Da kommen wir heute Abend auch noch ein bisschen dahin. Nämlich, da müssen wir noch eins weitergehen. Wer solche Botschaften in unsere Welt schickt, da ist ja ein atemberaubender Plan dahinter. Nicht? Sich das mal vorzustellen, sich das mal zu überlegen, wer steckt denn dahinter, hinter dieser Planung des Geistigen, das er mir schickt? Also das, aber so weit sind wir noch nicht. Wir sind erstmal nur bei einer Definition des Geistigen. Das Spirituelle ist, die Welt spricht zu mir. Das ist spirituell. Wer spricht denn da? Schwierig. Halten wir uns noch nicht damit auf. Die Engel, nö, ja, die Engel sind so ähnlich wie deine Ehefrauen, oder? Die sprechen auch manchmal zu dir. Oder deine Ehemänner. Nee, nichts Anspruchsvolleres. Das Göttliche, ja, das Göttliche mag, was immer das ist, nicht? Das Göttliche. Spricht auch zu dir. Botschaften. Wie war das, als der Geist sich über die Pfingstgemeinde senkte, der Heilige Geist, was passierte da? Es hat gebrannt, ja genau. Aber was war noch? Es kam keine gebratene Taube runter. Nein, nein, es kam die Flog. So, die Taube kam runter, der Heilige Geist kam von oben. Ja. Aber es passierte noch etwas. Die Sprachen der Menschen wurden verwirrt. Der eine hat den anderen nicht mehr verstanden. Das ist doch eine irre Botschaft. Ja? Und dann waren die Sprachen verwirrt. Und es gibt Gemeinden, das war ja am Pfingsten, nicht als der Heilige Geist sich niedersenkte. Es gibt heute noch Gemeinden in Amerika, aber auch in Europa, Pfingstler. Und die treffen sich manchmal und sprechen in fremden Zungen. Das muss man mal mitgemacht haben. Das muss man mal gemacht haben. Ich werde das heute Abend nicht machen, aber ich empfehle euch, wenn ihr alleine im Auto sitzt, geht. Lange Landstraße, so, nicht viel Gegenverkehr, macht das mal. Sprecht mal mit fremden Zungen. Also so, wie ihr normalerweise nicht sprecht. Ne? Glossolalia. Oder der volkstümliche Name ist Gibberish. Und ihr hört Gibberish an, wundervoll. Das entspannt so total und man kriegt so totalen Zugang zu sich, wenn man das macht. Ja. Und dann, am besten nehmt ihr euch vor, ihr sprecht entweder Türkisch, also es sei denn, ihr seid Türken, dann sprecht ihr natürlich kein Türkisch. Ja. Oder Armenisch oder Aramäisch, nicht? eine Sprache, die ihr garantiert noch nie gehört habt. Das ist toll. Gut. Aber es ist auch, ist das geistig? Nee, das ist nicht geistig. Doch, wenn ihr das dann aufnehmt und hört es euch an, dann ist es geistig. Ja. Schon. Gut. Zurück zu dem Thema. Und wir haben ja schon begonnen mit dem Geistigen. Der ganze dritte Quadrant ist ja geistig. So wie der erste Quadrant körperlich, der zweite Quadrant seelisch und der dritte Quadrant trägt in sich das Thema des Geistigen. Das heißt, jede Innenperson, die zu diesen drei Themen, zu diesen drei Tierkreiszeichen, zu diesen drei Häusern gehört, hütet etwas Geistiges. Das erste Haus des Geistigen ist das Thema der Partnerschaft. Da seht ihr, was das wichtigste Thema des Geistigen ist, überhaupt in der Welt. Das heißt, der andere Mensch. Der andere Mensch, dem ihr begegnet oder dem ihr nicht begegnet. Ich habe mal, da war ich alleine, also ich hatte keinen Partner, was bei mir selten vorkommt, weil ich eine Waage bin, nicht? Ich habe immer einen Partner. So, jeder, der nicht bei drei auf den Bäumen ist, ist dann mein Partner. Zack. So, dann, ja, mein Gott. Nicht? Aber da war ich allein. Und ich hatte mal eine Frau gesehen in Frankfurt. Die war für mich die absolut richtige. Sozusagen, die Waage hat ja eine Art Steckbrief, nicht? So einen inneren Steckbrief steht drauf, wanted. Und dann hat man, das ist nie ganz klar, also es ist nie ein Foto, sondern so wie in alten Wildwestfilmen auch eine etwas primitive Zeichnung. Aber so die Hauptmerkmale sind da. Und dann habe ich gemerkt, wenn eine Waage allein ist, dann fängt die an durchzudrehen, ja, da habe ich gemerkt, wie meine gesamte Romantik hinging zu der Frau. Wow. Und dann war ich irgendwann auf einer Brücke und dann habe ich versucht, sie herbeizuzaubern. Und so, also, auf was für Ideen die Wagen dann kommen. Die können zwar sich auf die Brücke stellen und versuchen zu zaubern, aber es wird ja Murks, nicht? Weil sie ja keine Skorpione sind. Die können zaubern, aber das wird auch Murks. Gut, na, das wird anderer Murks. Ja, das wird anderer Murks. Ja. So, die zaubern dann den herbei, die kriegen ihn und nach zwei Jahren stehen sie da und sagen, wieso wollte ich denn den? Das ist bei den Skorpionen. Ja, genauso ein Mord. Gut. Also, und dann irgendwann habe ich über merkwürdige Wege den Namen von dieser Frau erfahren und dann habe ich mich mit ihr getroffen. Ich habe sie angerufen, habe ihr so meine Romantik erzählt und so weiter. Hat immer gesagt, naja, konnte jetzt gar nicht mit anfangen. Werde ich nie vergessen. Dann haben wir uns gegenüber gesessen in einem Café. Ich habe versucht, irgendwas zu sagen. Ich merkte, das landet überhaupt nicht. Also ich war ganz sicher nicht ihre Wurstsorte. Aber im Laufe von 2 Stunden merkte ich, sie ist auch nicht meine Wurstsorte. Ich weiß nicht, was ich mir gedacht habe dabei. Nur vom Aussehen her, ja. Das heißt also, sie war es nicht. Ja. Und dieses Nicht war für mich so heilsam. Das war so wichtig, ja. Das zu begreifen. Das war die Botschaft. Wow, werde ich nicht vergessen. Mein Gott, ich habe gesagt, du kannst ja alle deine Steckbriefe abschminken. Das wird sowieso nichts. Bitte, ich weiß ja, das war vor, ich weiß nicht, 25 Jahren, da war ich astrologisch noch wie sagt man, I-Männchen. Gibt es das auch hier? Ja, ja, so mit der Tüte, so mit der Schultüte. Ne? So. Ja. Heute weiß ich, wann immer ich, na, ich bin verheiratet, also die Notwendigkeit besteht nicht, aber wann immer ich auf jemanden gehen würde, Konjunktiv, irgend sowas, das wird Murks. Warum? Weil ich Sonne Neptun bin. Die Sonne sagt, und der Neptun sagt, also lass ich's doch lieber. Und warte darauf, dass das Schicksal mir die Frau Dann hätte ich mir vor die Füße legt. Putz es auch. Buchstäblich macht es auch manchmal. Gut. Aber jetzt schweife ich ab. Waage heißt, das Geistige nähert sich mir in der Form eines anderen Menschen. Und ich meine, die schönste Form, wie sich das Geistige uns in Form eines anderen Menschen schickt, ist ja, dass es auf den Schalter, ich weiß nicht, wo der ist, der Schalter, das werde ich aber noch rausfinden, wo der Schalter der Verliebtheit ist, so klack, wow, Wahnsinn. Nicht? Die Verliebtheit ist da, und je größer die Verliebtheit ist, desto größer ist der Köder für die Falle. Das muss man wissen. Die große Verliebtheit hat eine riesengroße Botschaft, und das schaffen wir nicht, die zu verdauen. Das ist zu groß. Das müssen wir aufteilen in kleine Botschaften, so quasi. Also, der Mensch, der in mein Leben kommt, als in erster Linie natürlich als das andere Geschlecht. Und bevor jetzt die Schwulen sagen, der Orban, was redet der wieder, sage ich zu dem Schwulen oder den Lesbieren, ihr kommt immer nur zusammen mit dem anderen Geschlecht, auch wenn dieses andere Geschlecht eure eigenen Geschlechtsmerkmale haben sollten. Es ist trotzdem das andere Geschlecht. Gell? Weil zwei Männer sind noch nie in eine Verbindung gegangen und zwei Frauen auch nicht. Hm? Sondern der eine ist der weibliche Part und der andere ist der männliche Part. Und dann kommt sofort die Frage, ja, aber das kann doch auch wechseln. Und das wechselt nie. Jedenfalls nicht bei zwei Weichen, bei zwei Partnern über die Zeit. Nein, habe ich noch nie erlebt. Kann sein, dass es das trotzdem tut. Gut, zurück zu dem Thema. Liebe ist der beste Klebstoff für Botschaften. Das ist wie diese, ihr kennt diese Fliegen, früher gab es die, da hingen so an der Decke, hingen so, so Fliegen, Klebebänder. Und die rochen so toll, ja, und die Fliege kam so fröhlich herbei und, oh, riech, Wahnsinn, Druff und, das war's. Kennt ihr, ne? Sie kennt das ganz genau. Ja, ja, sie war schon ein paar Mal an diesen, auf diesem Kleister. Gut. Jetzt ist die Botschaft da. Nein. Der Träger der Botschaft ist da. Und braucht eine gewisse Anzahl von Tagen, Wochen, Monaten, manchmal Jahren, manchmal Jahrzehnten, um seine Botschaft loszuwerden, um seine Botschaft an dich zu bringen und damit du deine Botschaft an ihn oder sie bringst. Weil das ist ja ein wechselseitiges Geschäft. Ja. Und hier kommen die Botschaften, angeflogen, bis sie auf dem Leim sind. Bitte, es ist der schönste Leim, den es gibt in der Welt. Zugegeben, nicht? Und wir brauchen den. Es ist ein Archetypus. Dass ich Fliegenleim für eine bestimmte andere Gruppe von Personen bin und dass eine bestimmte Gruppe anderer Personen Fliegenleim für mich sind, ist archetypisch. Der Klebstoff ist von Anfang an da. Und da kann ich gar nichts dagegen machen. Manchmal ist der Klebstoff auf neutral geschaltet. Das liegt aber nur daran, dass ich seit meiner Geburt schon mit einem anderen, mit einer anderen Person verbunden bin. Sei es meine Mama, meine gute arme Mama, oder sei es, was weiß ich, die Verlobte meines Vaters, die im Zweiten Weltkrieg durch einen Bombentreffer gestorben ist. Wenn ich ein Mädchen bin, bin ich schon mit der verbunden. Und ich verbinde mich mit niemandem mehr. Außer diese Bindung wird gelöst. Das gibt es schon. Nicht, das nennt man dann Psychotherapie. Oder Familienaufstellung. Oder Goethe-Seminar. Ich weiß jetzt nicht, wer das war. Diese Geräusche kenne ich von mir nicht. Das zweite Thema des Geistigen. Das erste Thema ist, dir begegnet deine andere Seite, deine geistige Seite und hat sich verkleidet als ein Mensch in der Regel des anderen Geschlechts, wo dir erst einmal, wie bei dem pavlovschen Hund, kennt ihr ja noch, der Schleim im Mund zusammenläuft und ihr anfangt zu sabbern. Gut, heute mit 60 sabbert man kaum noch, also auch nicht, wenn man gerade verliebt ist. Aber dusseliges Zeug redet man trotzdem. Das gehört dazu. Das nächste Thema des Geistigen ist die Bindung an das Geistige. Die Bindung an das Geistige heißt erstmal die Bindung an die Person, die dieses Geistige an dich heranträgt, aber dann auch die Bindung an das Geistige. Ich hatte vergessen zu sagen, in der Waage kann es nicht unbedingt nur deine Jutta oder dein Heinz Wilhelm auf dich zukommen. Hier können auch deine Klienten auf dich zukommen. Hier können auch, wenn du Sozialarbeiter bist, deine Menschen, die auf deine Hilfe angewiesen sind, auf dich zukommen. Ja? Alle, die auf dich zukommen, sind nicht der Herr Schmidt oder der Herr Schulze, sondern sie sind Botschafter. Botschafter eines Archetypus oder von zwei Archetypen, bitte, da lasse ich mit mir handeln, die was wollen. Ganz einfach, die wollen in dich rein. Die wollen in dich rein. Von daher ist das Thema des Geschlechtsverkehrs eine ganz interessante Geschichte. Ja? Was geschieht da? Entweder willst du in den anderen rein oder der andere will in dich rein. Und wenn man das mal auf die symbolische Ebene hebt, außer dem Spaß, den man dabei hat, oder den Frust, mein Gott, es gibt ja auch Rumgemurkse, nicht? Das ist auch eine Botschaft. Erst wir murksen oder so. Auch eine wunderbare Botschaft, nicht? Dann muss dir klar sein, das Gemurkse will auch in dich hinein. Das heißt, die Botschaft heißt, weißt du was, Peter? Du bist auch ein Murkser. Du weißt nicht so genau, wie das geht. Du willst es auch gar nicht wissen. Du murkst so rum. Na gut. Was mache ich jetzt? Jetzt schaue ich, was kann ich damit tun? Was kann ich damit tun, dass vielleicht ich sag mal anders, was tun wir täglich? Wir versuchen weiter zu murksen und hoffen, dass es keiner merkt. Richtig? Ich meine jetzt nicht nur beim Sex, sondern bei allen anderen Sachen. Wir versuchen weiter zu murksen. Naja, mein Gott, weil man merkt, die anderen murksen auch und was soll ich mich da anstrengen? Also murks ich halt mit, nicht? So. Anstatt, dass ich das Murksen in mich, jetzt, ich weiß gar nicht, wie ich auf so ein blödes Beispiel komme, also, aber gut, bleiben Sie dabei, nicht? Weiß noch nicht mal, wer der Murkser ist hier, da muss ich jetzt lange überlegen. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Hilf mir, wer ist der Murkser? Du weißt, musst du auch drüber nachdenken, richtig, das ist gut. Okay, ja, was heißt das? Reinzulassen, den Murkser reinzulassen. Ganz einfach, dass man sich in seiner Welt hinstellt, zu seiner Frau, zu seiner Mama, zu seinem Papa, zu seinen Schülern sagt, wisst ihr was, habe ich jetzt festgestellt. Ich denke immer, ich wäre ein Profi. Aber in Wahrheit bin ich ein Murkser. Ich murks so vor mich hin. Mein ganzes Leben ist ein einziger Murks. Na und? Man nimmt das immer so total, ja? Aber total stimmt ja nicht, weil einer davon, bei jedem, der hier sitzt, bitteschön, ist ein Murkser. Wir haben noch nicht alle, ja? Einer ist immer ein Murkser. Bei jedem. Der Murkser ist Teil der Welt. Genauso wie der verrückte Teil der Welt. Das kommen wir beim nächsten Abend erst hin, hier, nicht? Der Verrückte ist auch Teil der Welt. Und da muss ich mich gegebenenfalls auch sagen, wenn der Verrückte in mich hinein will, genauso wie der Murks, dann muss ich sagen, wisst ihr was, Leute, eigentlich, die Wahrheit ist, ich bin ziemlich bekloppt. Bin verrückt und ich murks hier rum. Zugegeben, auf relativ hohem Niveau. Aber das war jetzt nicht der Murkser. Ja, das war er hier. Aber Murks ist es trotzdem, ja? Und wenn ihr euch und euren Murks in den Arm nehmt, sagt, du darfst da sein. Du darfst in meinem Leben motzen. Es sind auch noch 8 weitere oder 9 oder 10 weitere da. Die haben ein anderes Thema. Ja. Und hier geht es jetzt darum, dass ich mich binde an das, was in der Begegnung auf mich zukommt, an Geistigen, dass ich mich binde. Ja. Und sage, hier, es gibt nur ein Heilmittel. Fußreflexzonen-Aura-Soma-Therapie. Astrologie, habe ich vergessen. Fußreflexzonen-Aura-Soma-Astrologie. Das ist es. Wenn ihr euer ganzes Leben diesen drei Themen widmet, kann euch gar nichts passieren. Dann kommt der Heilige Geist über euch. Oder so ähnlich. Oder dann werdet ihr nach 24 Jahren und dem Einsatz von ungefähr 126.000 Euro werdet ihr operierender Titan. Das wollt ihr wohl nicht werden, oder? Ihr wisst gar nicht, was das ist. Ach so. Also bei uns, nicht bei den Scientologen, weiß das jeder. Nicht? Und jeder, der im Moment etwa 970.000 Mitglieder wollen, eines Tages operierender Titan werden. Das Wort Titan klingt so ein bisschen griechisch wie Titan, ja? Halbe Gottheit, ne? Und operieren heißt so viel wie, da kann man echt was machen. So. Na gut, also ich will das jetzt nicht ausverdeutlichen. Hier binde ich mich an Ideen. Als ich noch klein war und meine erste Therapeutenausbildung bekam, habe ich mich gebunden an die Verse, hätte ich beinahe gesagt, die Verse, an das Buch von Arthur Janov. Arthur Janov hat mir gesagt, Peter, nicht nur mir, sondern einigen tausend anderen auch, wenn du post-primal sein willst, und post-primal war so ähnlich wie erleuchtet, ja? Das war, post-primal war operierender Titan, dann geht das nur, wenn du in den Urschrei hineingehst. Nicht? Und ich spiele das mal auf Tonband vor, wie sich das anhört. Und dann kam auf Tonband so, wie ein Klient irgendwann in dem Urschrei drin war. Nicht? Der schrie Zeta Mordio. Zeta und Mordio. Diese beiden kennt ihr, siamesische Zwillinge. Ne? Und dann stand ich da und habe gesagt, genau, das ist es. Und dann habe ich mir mit Verlaub den Arsch aufgerissen, um endlich auch diesen Urschrei zu... Glaubt ihr, ich hatte ihn? Na, vergesst es. Meine eine Waage und Urschrei, das ist was Besonderes, wirklich. Hier, er, ja der schreit Uhr, das ist schon klar, nicht? Die Frau, die diese Karten gemalt hat, die hat... Ich hab sie gebeten, doch mal 12, so wie sie vorher Ganzkörperbilder von den Archetypen gemalt hat, habe ich sie gebeten, sie soll doch mal 12 Porträts malen. Sie kann die auch ruhig aus der Kunst und aus dem, was schon vorhanden ist, ableiten. Sie soll das nur malen, damit man noch eine weitere Illustrationsmöglichkeit für diese Archetypen hat. Und hier, wenn ihr, ich lasse das nachher mal rumgehen nach der Pause. Ich lasse das Licht ist bei der Pause auch hier hin und später lasse ich es rumgehen. Hier seht ihr das Bild, was geschieht, wenn einer, der schreit Uhr, wenn es sein muss, ja? Der geht aber auch im Blutrausch, wenn es sein muss. Muss er ja auch, er ist ein Krieger, er ist ein Täter, ja? Gut. Wie kam ich jetzt drauf? Durch dieses Thema, ja. Die Bindung an das Geistige. Alles, was uns, wenn es uns geistig befällt, und das wisst ihr selbst für euch, irgendwann, und sei es die Astrologie, hat sie euch von hinten überfallen. Die Astrologie überfällt einen nie von vorne. Ja, warum sollte sie? Vorne steht der Vernunft und sagt, Astrologie, das ist doch Blödsinn, das ist doch alles Blödsinn, das weiß doch jeder. Nicht? Nein, die kommt so ganz, oder von der Seite, so flankieren kommt sie und läuft eine Zeit lang mit und sagt, ach übrigens, ich bin die Astrologie, hallo. Ja. Und es kann ja sein, dass ihr dem Ganzen noch etwas locker gegenübersteht. Nicht? wann seid ihr vielleicht eher der Astrologie noch nicht auf das Fliegen, wie sage ich denn, Fliegen, wie heißt das? Fliegenleim gegangen, ja. Kommt noch. Es ist ja auch gut so. Die Astrologie ist zumindest von all den Fliegenleim-Theorien, die ich so kenne, und ich kenne viele, ja. Ich habe Philosophie studiert, und jetzt spreche ich wie Faust, merkt ihr schon, ne? Medizin Gott sei Dank nicht. Und noch viele andere Sachen, Psychoanalyse und so weiter und so weiter. Aber die Astrologie ist, mit Verlaub, das am weitesten entwickelte archetypische System, was ich in meinem Studium je kennengelernt habe. Und deshalb bin ich immer noch der Astrologie auf dem Leim. Und das wird wohl auch so bleiben. Ja, das nimmt man wieder ab und dann nimmt es wieder zu, je nachdem, wo ich gerade bin. Ja? So. Also, hier kommt das Geistige auf mich zu, hier binde ich mich an das Geistige. Das war die Vorrede für die Person, die heute, eine der beiden Personen, die heute im Vordergrund dieses Abends steht. Merkt ihr, die werden immer größer, oder? Nein, werden nicht immer größer. Künstlername dieses Archetypus, Schütze, Jupiter, neuntes Haus. Damit kommt das Geistige zu einem Höhepunkt und damit auch zu einem krönenden Abschluss, das Geistige. So. Schaut euch die Gestalt an. Ein Pfaffe. Ein Priester. Ein Verkünder. Ich aber sage euch. Ein Erinnerer. Ihr könnt es nennen, wie ihr wollt. Ein Besserwisser. Er weiß nämlich alles besser. Haha, ja? Wenn ihr mit deinem Einwand kommt, ja, aber, sagt er, ja, da habe ich schon vor 20 Jahren drüber nachgedacht. Nicht? Das sind immer die, die die Sätze ihrer Frau zu Ende mal sprechen. Kennt ihr die? Ja. Warum? Weil sie wissen es doch nicht. Sie wissen doch, was gleich aus eurem Mund heraus purzelt. Das haben Sie schon dreimal gehört und dann machen Sie daraus ein System und sagen, ah ja, 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 jetzt kommt das wieder. Ja, Schatz, ich weiß. Okay, also, dieser Archetypus erhütet alle diese Gestalten. Sie sind nicht Verursacher. Sie sind nicht diejenigen, die ihr dafür haftbar machen könnt, dass ihr vielleicht keine Aphrodite seid. Oder dass ihr mal eines, oder noch schlimmer, dass ihr mal eine Aphrodite wart und im Laufe der letzten 45 Jahre das immer mehr abgeblättert ist, ja? Ja, das ist der Lauf der Dinge. Sondern es sind Gestalten, die ein Thema, das in euch wirksam ist, die dafür zu sorgen haben, dass dieses Thema da bleiben darf, bis ihr dieses Thema eines Tages in den Arm nehmt und sagt, ja Monika, auch wenn du fettiges Haar hast, auch wenn du Männer nicht aufstehen kannst, auch wenn du einige Kilo, was sag ich, einige Dutzend Kilo Übergewicht hast, es macht gar nichts, Monika, ich werde langsam wie du. Ja. Wenn ihr das schafft, jeden einzelnen dieser Archetypen in euch zu entdecken, sein Amt wahrzunehmen, es ist nie ein angenehmes Amt oder manchmal nur 20 Jahre angenehm und dann bröckelt es langsam und dann setzt es, dann blättert der Lack ab und so weiter und so weiter. Ja? Dann ist der Wurm der Zeit da drin. Und diese Gestalt, diese Archetypen, diese Planetenbilder in den Arm nehmen könnt und sagen könnt, okay, du bist da, du bist in mir, du wirst keine Firma mit 96 Angestellten, und wenn du 96 Angestellte hast, ist es sowieso nicht genug, dann willst du 160 Angestellte und dann 290, und letztlich träumst du davon, Bill Gates zu werden, wirst du nicht. Du bleibst ein einsamer Kämpfer und hältst dich vielleicht von der Hand in den Mund. Mit kleinen Dingen, sehr gesund und sehr einfach und sehr satt am Leben. Und du brauchst keinen Lamborghini. Du kriegst doch keinen. Wenn du von ihm träumst, ja, dann bist du hier. Dann bindest du dich an Lamborghini. Und ich kenne sehr viele Leute, die an Lamborghini oder ähnlichen Süßigkeiten gebunden sind. Ja? Ja. Und dann kommt schließlich seine Aufgabe zum Tragen. Aber was ist seine Aufgabe? Wollen wir ein bisschen philosophieren, weil das ist auch eine seiner Aufgaben. Ja? Philosophieren, was heißt das? Philosophieren hat eigentlich nur eine einzige Aufgabe. Nicht? Und das schon seit wir eine aufgeschriebene Geschichte haben. Philosophieren heißt, wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Und was soll der Quatsch? Das ist Philosophie. Darüber kann man dicke, ganz fette Bücher schreiben, die kein Mensch mehr versteht. Kommt man dadurch an? Nein. Man kommt nicht an. Kriegt man eine Antwort auf die Frage, wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Und was soll der Blödsinn? Nein. Was ist der Sinn des Lebens? Ja, es ist ganz wichtig, wenn du mit diesem Thema des Geistigen, mit dem Thema des mit dem Thema des Jupiters in Verbindung stehst, ist es ganz wichtig, dass du sagst, ja, ich bin jetzt kein Lehrer mehr. Ich bin jetzt auch kein Pastor mehr, sondern ich beschäftige mich jetzt nur noch mit der Frage, was ist der Sinn des Lebens? Herrlich, ja, wenn man davon leben kann. Ja gut, man kann sich auf so ein Podium stellen und solche Geschichten erzählen, ja, weil, bitte mit Verlaub, ich bin ja ein Schütze-Aszendent, der steht ja hier bei mir, also ich muss so einen Quatsch machen, ich muss Geschichten erzählen über den Sinn des Lebens. Weiß ich deshalb was über den Sinn des Lebens? Nö. Weiß irgendeiner was über den Sinn des Lebens? Nö. Außer vielleicht, vor 2500 Jahren hatten wir einen der größten Philosophen, der je auf der Erde rumlief. Sein Name ist Sokrates. Und Sokrates hat sozusagen die wichtigste Weisheit entdeckt, die man überhaupt mehr entdecken kann. Aber er hat die entdeckt, nachdem er ein Leben lang philosophiert hat. Und diese Weisheit ist ganz einfach. Wir haben keine Ahnung. Ja. Er hat das netter gesagt, als griechisch hat er das gesagt. Nicht, das klingt dann immer ganz toll. Aber letztlich halt, keine Ahnung, was hier los ist. So. Ich weiß, dass ich nichts weiß. So vornehm hat das. Mein Gott, Philosophen sind so vornehm, nicht? Aber das in Altgriechisch würde ich gerne mal hören. Man weiß sowieso nicht, wie die Sprache ausgesprochen wurde, aber so nützt das nichts, nicht? Ich weiß, dass ich nichts weiß. Keine Ahnung. Die Kurzfassung ist, keine Ahnung, verstehe ich nicht. Verstehst du deine Frau? Nein. Versteht deine Frau dich? Nein. Das ist genau das Gleiche. Was der Sinn des Lebens, was der Sinn deiner Frau? Ach, du liebe Zeit. Du wirst es nie verstehen. Du musst das auch nicht verstehen. Du musst nur wissen, du wirst es nicht verstehen. Du kannst ja aufhören zu suchen. Nein, das ist der Trugschluss. Du kannst nicht aufhören zu suchen. Er stellt die Frage nach dem Sinn. Er stellt die philosophische Frage, wo komme ich her, wo gehe ich hin? Von mir aus astrologisch oder mit Fußreflexzonenmassage oder sonst irgendwas. Ist doch völlig egal, wie man diese Frage stellt. Er treibt uns an, dieser Frage nachzugehen. Ich habe euch jetzt die Antwort der Frage gesagt. Aber diese Antwort werdet ihr, Gott sei Dank, der werdet ihr nicht glauben. Ihr müsst letztlich, wenn ihr diesen Weg geht, nicht jeder geht diesen Weg, ja? Dann werdet ihr am Ende des Lebens sagen, einen viel schöneren Satz. Ne? Ich habe im amerikanischen Fernsehen mal gehört, in einem Sherlock Holmes Stück, Das war von den in England gedreht worden, ja. Und da sagte, ich glaube, Watson war es, der stellte sich dann hin am Ende dieser Folge von Sherlock Holmes und sagte, I haven't got the slightest idea what this is all about. Ja, das ist die schönere Formulierung. Ihr müsst eure eigene finden, dafür, dass ihr es nicht wisst. Und auch nicht wissen werdet. Und dass es niemand weiß. Was ist der Sinn des Lebens? Geht los und sucht ihn. Und wenn ihr am Ende seid, dann wisst ihr, dass ihr eure eigene Art hatten, die Wahrheit über den Sinn des Lebens herauszufinden. Nämlich, dass das Leben keinen Sinn hat. Und wenn es einen hat, ihr seid nicht drauf gekommen. Ihr könnt das jetzt vertagen auf die nächste Generation, auf die nächste Inkarnation. Das setzt voraus, dass ihr an Inkarnation glaubt. Nicht? Gibt es Inkarnation? Die Frage stellt er auch. Gibt es sie? Ich habe 10 Jahre Reinkarnationstherapie gemacht als Therapeut. Gibt es Reinkarnation? Ich habe keine Ahnung. Aber ich wusste es mal genau. Und das ist auch etwas. Nicht? Es war mir klar, dass in der Primärtherapie fingen irgendwelche Klienten an, in Inkarnationen spazieren zu gehen. Aber davon stand bei Arthur Janov nichts. Und auch Sigmund Freud hat mir diese Geschichte nicht erzählt und Jung auch nicht. Ein bisschen hat der Jung davon gewusst. Was sollte ich machen? Na, ich habe gesucht in der Literatur und wo kriege ich was über Reinkarnation? Dann habe ich das auch gefunden. Nämlich bei dem Privatinstitut für außerordentliche Psychotherapie in München, Einmillerstraße 47 bei Torwart Detlefsen. Der machte seit 3 Jahren Reinkarnationstherapie. Habe ich gesagt, wenn meine Klienten da hingehen, muss ich da auch hingehen. Also was heißt hingehen in die Inkarnation? Also muss ich auch in die Inkarnation gehen, aber dann lieber bei jemandem, der ein bisschen Erfahrung darin hat, klar. Und dann habe ich das gemacht und ich bin durch 20 Inkarnationen gegangen, in 20 Sitzungen, war alles ganz spannend. Ich war nie Kaiser Franz oder so, nein. Ich war entweder eine arme Bäuerin oder mal eine Prostituierte und dann war ich auch mal ein humpelnder Dummkopf. Lauter so Geschichten halt, ganz normal. Ja. Aber waren das wirklich Inkarnationen? Wenn ihr mich das heute fragt, würde ich sagen, es war nur ein Beispiel dafür, wie unendlich groß die Fülle der Bilder in deiner Seele ist. Am Ende meiner Reinkarnationstherapien, die ich als Therapeut gemacht habe, das Ende fing an einer Stelle, wo irgendein Teufel hat mich sozusagen gepeinigt und getrieben. Ich hatte zu der Zeit 10 Klienten, ich solle doch mal mit den 10 Klienten in einer Reinkarnationssitzung nach Golgatha gehen, auf den Schädelberg. Ihr wisst schon, wo oben dann auf diesem Berg Jesus mit den beiden Dieben oder was waren das für, ich weiß es nicht mehr. Ich bin ja kein religiöser Mensch, nicht? Ich bin ja ein alter Grieche irgendwie. Und jeder der Klienten ging brav nach Golgatha zu dem Moment, wo unser Herr ans Kreuz genagelt wird. Und jeder sah ihn. Und das hat mich am meisten imponiert bei der ganzen Geschichte. Nicht, dass jeder dahin ging, den Verdacht hatte ich schon. Das könnten wir hier auch machen, wir könnten eine gemeinsame Sitzung machen, wir gehen jetzt alle auf Golgatha und jeder von euch wird was sehen und jeder von euch schreibt ein Protokoll und jeder sieht was anderes, aber es ist immer der Herr. Und es sind immer die beiden Spitzbuben, die neben ihm hängen. Aber mein Verdacht ist, niemand von euch sieht das Gesicht des Herrn. Die Füße sieht jeder. Die Wunde von Longinus sieht auch jeder. Die Hände auch jeder. Sei es mit Stricken, sei es mit Nägeln. Jetzt könnt ihr sagen, ja, aber wie können denn da so Inkonsistenzen sein? 50% sehen ihn mit Tauen, anderen sehen ihn mit Nägeln. Was denn nun? Ja, wohl Gott, keine Ahnung. Wie hat es denn der Vatikan entschieden? Nägel oder Taue? Waren die sich einig? Mein Gott. Und da habe ich aufgehört damit. Und ich habe auch aus anderen Gründen noch aufgehört. Seine Aufgabe ist, hier ist die Begegnung mit dem Geistigen. Hier ist die Bindung an das Geistige. Hier ist was? im Schützen. Die Erkenntnis, richtig. Aber welche Erkenntnis? Welche Erkenntnis? Nun, ganz einfach, dass das Geistige, die Botschaften draußen, nichts mit dem zu tun hat, der sie dir bringt. Nichts mit der Welt, weil du willst ja wissen, wie Faust, was die Welt im Innersten zusammenhält, sondern es hat nur etwas zu tun mit dir. Und wenn du das erkannt hast, bist du davon frei. Dann ist dieser Aspekt, dieses Areal, dieses Ensemble des Geistigen, an das du dich hier noch gebunden hast, hier gelöst. Und zwar durch Einsicht, durch Verstehen. Ja? Deshalb geht es ihm immer darum, zu verstehen. Und er ist derjenige, der euch gleichsam antreibt, verstehe endlich den Sinn von Aura Soma oder den Sinn von Reinkarnation, in Gänsefüßchen, ja? Oder den Sinn deiner Partnerschaft. Bist du dann frei von der Partnerschaft? Warum denn? Vielleicht hast du verstanden, dass dein Partner dich nur auf dieses oder jenes aufmerksam machen wollte, das du in dir trägst, aber vor dir verborgen hast. Und dein Partner oder deine Partnerin bringt es zum Vorschein. Immer wieder. Solange, bis du bereit bist, es zu akzeptieren. Es ist da. Musst du dann sagen, lieber Partner, du, das war toll von dir, du hast mich jetzt zu der Einsicht gebracht, ich bin einer, der Schweißfüße hat. Ich habe nebenbei gesagt, ich habe damals Psychologie studiert und ich habe die anderen immer so beneidet, die waren in der Psychoanalyse und die hatten immer so viel zu erzählen und ich hatte keine Therapie und dann habe ich gesagt, ich muss auch eine Therapie haben. Aber eins wusste ich schon, ich brauche einen guten Grund für eine Therapie. Aber ich hatte keinen guten Grund für die Therapie. Ich war völlig in Ordnung. Also Schützen sind immer völlig in Ordnung, was soll ich sagen, ja? Und da habe ich gesagt, aber bitte, irgendwas musst du doch haben, irgendwas. Und da fielen mir meine Schweißfüße ein. Und wie viele Partnerinnen schon gesagt haben, so ganz nett, so ganz lieb, bitte, diese Strümpfe, wie lange, darf ich mal fragen, nein, wie lange hast du, und dieser Schlüpfer, ja, wie lange hast du das schon an? Ich meine, wie viele Wochen, meine ich, oder so. Oder hast du überhaupt einen zum Wechseln? Und nachdem das alles geklärt war, kann ich dann jetzt gehen oder kann sie jetzt gehen? Nein, natürlich nicht. Warum sollte sie? Weil es wachsen ja immer neue, nicht? Da hat sie dich dann bekannt gemacht mit dem oder mit dem und dann sagt sie, nicht sie sagt das nicht, dass wer immer da den Einfluss nimmt oder wer immer das Remote Control, fernsteuert sozusagen, kommen wir heute Abend ein bisschen noch hin. Dann könnte sie sagen, so jetzt haben wir mit diesem Thema schon, das haben wir jetzt einigermaßen im Griff, jetzt, Peter, muss ich dir noch was anderes zumuten. Ja, dann haben wir noch die nächsten 10 Jahre zu tun. Nicht? Oder sie sagt, du, also irgendjemand hat mir jetzt verordnet, ich soll das machen, aber was soll ich machen, mein Pluto ist in 12, also ich muss jetzt gehen und brauche ich jetzt jemand anderen? Ist einer freiwillig bereit, meinen Pluto zu mir vor Augen zu stellen? Ist schon gut. War nur ein Versuch. Gut. Und so geht es weiter. Ja, eine Klientin hat mal gesagt, in einer Gruppensitzung, nachdem sie 3 Jahre in der Gruppensitzung war, damals waren die Gruppensitzungen 3 Jahre lang, ja. Und dann war sie wieder mal irgendwo in einem tiefen Loch und dann kam sie da hoch und dann guckte sie mich entgeistert an und sagte, bin ich denn jetzt mein ganzes Leben auf der Rolle? Da habe ich gesagt, ja, du bist dein ganzes Leben auf der Rolle. Ich übrigens auch. Ich kenne keinen, der nicht sein ganzes Leben auf der Rolle ist. Ich kenne welche, die sagen, wieso, das ist doch keine Rolle. Nicht? Das sind die Ratenzahlungen für meinen Porsche, aber was hat denn das mit Rolle zu tun? Gar nichts hat das zu tun mit Rolle, nicht? Ach, na, ich doch nicht. Gut. Also, was ist, welche Aufgabe hütet er? Na, zum Beispiel die Aufgabe, dass ich mit dem anderen Menschen geistig, seelisch arbeite. Wenn ihr einen Pfaffen, einen Priester fragt und erwischt ihn auf einem guten Fuß, sonst erzählt euch was von Jesus. Wenn ihr ihn fragt, sag mal, was machst du eigentlich so? In der Kirche oder im Gottesdienst oder in oder im Zweiergespräch oder was auch immer, oder bei der Taufe oder wo auch immer. Was machst du eigentlich? Dann sagt er, und zwar in jeder Religion, frag einen Rabbi, frag einen Imam, frag wen du willst, dann sagt er, ach, eigentlich ganz einfach, ich betreibe Seelsorge. Schönes Wort, ne? Ich sorge mich um die Seele. Ja, toll. Hat man schon guten Menschen, ne? So. Therapeuten tun das auch. Die sagen, wenn du sie fragst, was machst du, dann, und ihr erwischt ihn auf einem guten Fuß, sagt er nicht von Verdrängung oder von Exil oder sonst was, sondern sagt, ich betreibe, wie jeder gute Priester auch, Seelsorge. Ich sorge mich um die Seele. Wunderbar. Recht hat er. Ja. Mit einem kleinen Pferdefuß. Der, ihr könnt euch schon denken, ziemlich groß ist dieser Pferdefuß, ja? Weil solange ich noch denke, ich sorge mich um die Seele meiner Klienten, bin ich noch immer sozusagen im ersten Schuljahr des Therapeutenlebens. Ja? Und da stimmt das, im ersten Schuljahr stimmt das. Im zweiten Schuljahr stimmt das schon nicht mehr richtig, im dritten Schuljahr stimmt das gar nicht mehr, weil da weiß ich eins. Im dritten Schuljahr des Therapeutendaseins weiß ich, ich beschäftige mich nur mit deiner Seele, damit ich endlich aus erster Hand und nicht mehr aus Büchern wahrnehme, wie es um meine Seele bestellt ist. Ja. Etliche von euch nicken und sagen, naja, das ist doch ganz klar, logisch, oder? Naja, so ganz logisch ist das nicht. So ganz logisch ist das nicht, weil ich habe bitterböse Briefe gekriegt, als ich das irgendeines meiner Bücher reingeschrieben habe. Also das, so kann man das wirklich nicht sagen. Also schließlich haben wir eine 28 Jahre währende Lehranalyse gemacht. Also wir wissen alles. Ja, mein Gott, nicht? Das erinnert mich immer an den Satz von Tucholsky. Tucholsky hat mal gesagt, glaube nie einem, der dir sagt, das haben wir schon 30 Jahre so gemacht. Man kann eine Sache auch 30 Jahre falsch machen. Ne? Manchmal braucht man 30 Jahre Psychoanalyse, um von langer Hand auf etwas sich vorzubereiten. Nee, das ist nicht richtig. Das ist eine Unverschämtheit. Okay, stopp. Gut. Macht es das schon lange? Zeitlang, okay. Ja, was soll ich sagen? Ich hoffe, dass es nicht kaputt ist, aber mal. Also, er kümmert sich um das Geistige. Er arbeitet mit dem Geistigen, an dem Erkenntnisgewinn über das Geistige, mit anderen, damit er eines Tages versteht, es geht nur um ihn. Nur. Dann kriegt er erstmal schlechtes Gewissen. Na logisch, ja. Wenn er sich klar macht, der Priester, ja Moment mal, dann habe ich ja meine Schafe sozusagen nur funktionalisiert für meinen eigenen Selbsterkenntnisprozess. Oder meine Ehefrau nur funktionalisiert für meinen eigenen Selbsterkenntnisprozess. Oder meine Klienten als Psychotherapeut nur funktionalisiert für meinen eigenen Selbsterkenntnisprozess. Die Antwort ist ja. Na und? Die haben doch auch was davon gehabt. Oder nicht? Die haben nämlich in dem, was ich ihnen sage, selbstverständlich auch einen Spiegel über ihre Seele bekommen. Ja, natürlich. Das ist immer eine zweiseitige Geschichte. Und zwar eine gleichberechtigte, zweiseitige Geschichte der Durchdringung des seelisch-geistigen. In der Hinsicht ist der Therapeut, er darf sich einbilden, er wäre einen halben Meter voraus. Das darf er sich gerne einbilden. Ja? Ist auch gar nichts dagegen einzuwenden. Es ist gut, wenn ihr euch das auch vorstellt und sagt, ja, mein Therapeut, der sollte einen halben Meter vor mir voraus sein. Ja? Und der kriegt dann gleich von mir sozusagen eine komische Geschichte erzählt, nämlich die, dass ich sage, Therapeut sein heißt eigentlich Dackel sein. Wie Dackel? Naja, was macht ein Dackel? Der läuft hinter seinem Herrchen her. Und wer ist das Herrchen? Na, der Klient doch, wer denn sonst? Ja? Und ich als Therapeut, der Klient sagt, da ist jetzt ein großes Tor. Und ich sage, ja, ich würde gerne da durchgehen. Ich sage einfach immer noch, also geh mal, mach mal, geh weiter. Ja, sicher, so sind wir Therapeuten. Wissen wir, was hinter dem Tor liegt? Null. Null, wenn wir klug genug sind, sind wir ganz aufgeregt und sagen, wow. Was ist denn da hinter dem Tor? Was ist denn da in meiner Seele hinter diesem Tor? In der Seele des Klienten? Ja auch, natürlich, der geht ja da rein. Alleine, ich bin doch nicht bescheuert, wenn der mir nicht 150 Euro für zwei Stunden gibt, gehe ich doch nicht in diese blöden Tore rein. Da lasse ich ihn doch vorgehen. Natürlich. Ihr schaut in jeder Therapiesitzung schaut der Therapeut in den Spiegel, in seinen Spiegel und sieht die Fratze, die er hat. Der Klient spiegelt sie ihm. Und das müsst ihr euch klar machen, das ist der Grund dafür, warum ihr ihm so viel Geld dafür zahlen müsst. Ja, sicher. Sicher. Es gibt keinen anderen Grund. Noch natürlich, er muss auch Brötchen kaufen und er macht das hauptberuflich, also nicht, irgendwie müsst ihr ihn am Leben halten, aber das ist der einzige Grund, der ist zu feige, in diese Räume reinzugehen. Und dann müsst ihr ihm sozusagen an einer langen, wie den Esel mit der Karotte, nicht, 150 Euro für zwei Stunden, müsst ihr ihn so langsam so, aber ihr wollt ja auch wissen, was ist da in diesem dunklen Raum. Naja, und das ist ja dann wieder versöhnlich. Ne? Also, er führt euch in die Gegenden, die sowohl für euch als auch für ihn, für seine Seele, für den Erkenntnisprozess, wer er ist, wichtig sind. Das ist die Aufgabe dieser Gestalt. So. Von daher benutzt er die Menschen für diesen Prozess. Und sie interessieren ihn letztlich nur insoweit, als sie ihn auf diesem Weg beflügeln. Ich kann das an meinem Leben so wunderbar nachvollziehen. Ich habe mir immer Menschen gesucht, die ein Stück, wie ich glaubte, einen Meter oder einen halben Meter weiter waren als ich. Und dann habe ich sozusagen ihre Nähe gesucht. Manchmal muss ich so sagen, bei meinen Professoren, ich habe mich so richtig reingeschleimt, ja, so, gelang mir auch ganz gut, dass sie mich dann sozusagen über kurz oder lang zu ihrem Kronensohn, zu ihrem Nachfolger erklären wollten, so gut habe ich das verstanden, und dann hat es mich nicht mehr interessiert. Und dann muss ich zu meiner Schande gestehen, habe ich sie fallen gelassen. Und die waren sehr enttäuscht. Weil das war diesen halben Meter, den sie mir voraus hatten. Nach zwei, drei Jahren war ich auf gleicher Augenhöhe und dann hat es mich nicht mehr interessiert. Das ist natürlich für Klienten wunderbar, obwohl sie es nicht sehr gerne haben. Dass der Therapeut irgendwann sagt, so, jetzt müssen wir mal zum Ende kommen. Du bist weit genug. Du bist durch die wichtigen Länder deiner Seele gegangen, hast dir die wichtigen Personen angeschaut, ich kann nichts mehr für dich tun. Schluss jetzt. Früher waren das noch bei meinem Schütze-Aszendenten, ich habe begonnen in der Primärtherapie, naja, mit einem Klienten habe ich gearbeitet, etwa 2 Jahre. Dann ging das weiter in die Reinkarnationstherapie, da habe ich mit ihm gearbeitet 20 Doppelstunden. Aber darauf, das war klar, die unterschreibt für 20 und die kriegt er. Und heute in der Einzelsitzung maximal 4 Sitzungen. Davon ist eine noch eine Anamnese. Und dann wandeln wir durch die entscheidenden Räume für uns beide. Und der Klient beschreibt mit seinem Leben, in seiner Anamnese, durch welchen Raum ich gehen muss. Und nach 4 Sitzungen sind wir beide da durchgegangen. Und haben beide die Gestalten, die in diesem Raum leben, aufgesucht, haben nach einem bestimmten Ritual uns ihnen genähert und haben sie angenommen, hineingenommen. Und dann haben wir diesen Raum wieder verlassen. Meistens gehen wir dann in den Raum der Mutter. Mit allem, was zur Mutter dazugehört, erster Ehemann, Oma, Opa, Geschwister und so weiter, ja, Verlobter und zum Innenraum des Vaters, deshalb 2 Stunden braucht man schon, ja. Und manchmal muss man dann noch in 3 oder 4 Ehepartnerräume gehen, die der Klient sozusagen etwas unfreundlich hinter sich zurückgelassen hat. Oder, also, die er etwas traurig, in denen er zurückgelassen wurde. Das muss man manchmal auch machen, ja. Gut. Er hütet also, dass das Geistige zu einer Versöhnung kommt. Das ist die Seelsorge. Die Seelsorge heißt nichts anderes, als dass du dich mit dem So-Sein deiner Seele versöhnst. Du musst nichts anders machen, du musst nichts besser machen, du musst nicht heiliger werden oder dem Dalai Lama oder Mutter Teresa ähnlicher werden, du musst nur dir selbst ähnlicher werden. Das reicht schon völlig. Und das ist ein bisschen sein Thema. Ich gucke mal, ob ich noch was übersehen habe, was vergessen habe zu diesem Thema. Aha. Er hütet auch, und das ist ein sehr, wie soll ich sagen, ein sehr doppelbödiges Verfahren, er hütet auch den Sinn und er hütet die Religion, die Religion. Und deshalb haben wir auf diese Gestalt auch von der Thea sozusagen Symbole für alle Religionen, mehr oder weniger, mehr ließen sich nicht unterbringen, ich hätte gerne noch ein paar mehr drauf gehabt, weil jede der Religionen ist nur eine etwas, um Nuancen andere Strategie, sich den Sinn und dich dir selbst zu nähern. Ja. Haben wir das da? Ich sehe das Recht da nicht. Naja, doch, ein bisschen. Aber im eigentlichen Sinne sehe ich das Recht ein Haus weiter. Aber da kommen wir noch dazu, ja? So. Also, er ist im Grunde genommen der Priester und der Philosoph. Nun gab es ja mal, bei Sokrates findet sich das auch, Sokrates hat irgendwann mal gesagt, die Rechte müssten eigentlich von den Philosophen, eigentlich müsste das Land von den Philosophen regiert werden. Das ist natürlich ganz schön. Ja? Und wenn wir uns hier in Österreich mal die entsprechenden Regierungsmitglieder anschauen, dann würden wir feststellen, das Ziel von Sokrates ist noch nicht so ganz erreicht. Ja? Das meine ich nicht nur in Bezug auf Österreich, in Bezug auf Deutschland ganz genauso. Da gibt es keine Unterschiede. Ja? Es heißt nur, es ist ein bisschen blauäugig, ja, zu glauben, Philosophen würden ein Volk regieren. Zu glauben, Philosophen, wenn sie ein Volk regieren, blieben Philosophen. Sie werden Politiker. Und wie das ist, kann man wunderbar, wunderbar an den Grünen nachvollziehen. Ja? Ein Politiker, der irgendwann mal aufgehört hat, Politik zu machen, und der hat dann gesagt, weißt du was, ich habe ein wunderschönes Grundstück und ich habe einen Trecker, ich werde jetzt den Rest meines Lebens, der war 60 oder 62, SPD hin, SPD her, ich bin jetzt Treckerfahrer. Das war auch ein bisschen trotzig, aber egal. Ja. Und der hat mir mal gesagt, weißt du, wenn du Politiker werden willst, Peter, nicht, dass ich das vorhatte, aber er dozierte halt und ich habe ihm sehr aufmerksam zugehört. Wenn du Politiker werden willst, musst du lernen, andere umzubringen. Sonst fliegst du schon im ersten Schuljahr Politiker raus. Wer das nicht lernt, vergiss es. Du musst also wissen, es kommt auf dich 2, 3, 4 Mal im Jahr die Aufgabe zu, da ist einer, der wird dir gefährlich, den musst du killen. Du musst ihn umbringen. Nicht mehr mit dem Messer, der Machete oder mit der Hellebarde. Nein, die Zeiten sind vorbei. Aber du musst ihn töten. Und er wird dir sein Leben lang, wird er dich dafür hassen, dass du das getan hast. Aber es ist scheißegal. Du willst sozusagen einen Schritt weiter. Wohin? Nein, zur Macht. Wo denn sonst hin? Politik heißt wörtlich übersetzt, ich will Macht. Na und? Ist das hier? Nein, da ist es. Also legen wir das zu den Akten und gucken nochmal. Es ist die Suche nach dem Sinn, wissend, dass es ein sehr langer Weg ist. Und am Ende des Weges vielleicht die Einsicht steht, der Sinn, Wittgenstein hat es gesagt, der Sinn, der ausgesprochen werden kann, ist nicht der wahre Sinn. Punkt. Schon wieder einer dieser Sätze, wo man sich verzweifelt und sagt, ja, aber worum geht's denn hier? Ja. Suche, Suche. Suche mit Arasoma, mit Reiki, mit Astrologie, mit Therapie, Suche. Na und, das ist doch toll. Das ist ein toller Job, oder? Such mit so vielen Klienten, wie du kannst. Suche nach dir. Wirst du dich finden? Nein! Warum solltest du? Du bist schon längst da, du brauchst ihn nicht zu finden. Ich kann nicht mehr, Pause.